Reflect Flag, dem deutschen MotoGP-Podcast. Ja, heute mit dem Halbzeitfazit zur MotoGP 2022er Saison. Und ich bin natürlich heute mal wieder nicht alleine. Und zwar habe ich mir einen Gast hier herbei bestellt. Und zwar Markus Zörbeck von motorsportmagazin.com. Hallo Markus.
Servus, hi, danke für die Einladung.
Kein Problem. Ja, heute möchten wir ein bisschen über die erste Saisonhälfte sprechen, den ganzen Kuriositäten, Siegern, Überraschungen, vielleicht auch die ein oder andere Enttäuschung. Und vielleicht kurz zum Anfang, Markus, was sind deine Eindrücke der ersten MotoGP-Saisonhälfte?
Ja, wir haben natürlich einen bis jetzt zumindest überragenden Titelverteidiger in Fabio Quartararo, der trotz des vielleicht nicht besten technischen Pakets da wirklich das Maximum herausholt. Dann haben wir natürlich mit Aleix Espargaró und Aprilia die ganz große Überraschung der letzten Jahre, kann man vielleicht sogar sagen. Also wirklich unglaublich, was es da für eine Steigerung gegeben hat, wenn wir daran denken, im Vorjahr Silverstone überhaupt das erste Podium und jetzt ist man mittel im Titelkampf. Das ist großartig. Und dann haben wir halt viele Fahrer, die immer mal wieder glänzen können, aber halt zu oft dann auch irgendwo in der Bedeutungslosigkeit verschwinden oder eben eigenverschuldet Nullnummern schreiben. So setzt sich da eben diese Saison zusammen mit zwei Fahrern, die da meiner Meinung nach eben glänzen, wirklich Quartararo und Espargaró. Und dann ein paar, die halt da irgendwo so mittendrin hängen und die halt in der zweiten Saisonhälfte definitiv zulegen müssen, wenn sie da auch noch ein Wörtchen mitreden wollen um den Titel.
Ja, definitiv. Vielleicht bleiben wir ganz kurz bei Quartararo. Für ihn hat ja die Saison so ein bisschen schleppend angefangen. Klar, den zweiten Platz in Indonesien. Nehmen wir den mal ein bisschen raus, weil das waren spezielle Bedingungen. Ich finde es schon ein bisschen überraschend, dass er jetzt auf einmal doch wieder der Fabio Quartararo ist, weil am Anfang der Saison musste man schon befürchten, Quartararo und Yamaha, ob das noch passt, das Motorrad und alles. Aber er hat sich da wirklich wieder komplett in die Favoritenrolle auch wieder reingefahren.
Ja, ich glaube, das war für ihn ein ganz wichtiger mentaler Schritt, auch den er da gemacht hat. Ich habe mit ihm in Mugello ein Interview geführt. Da habe ich ihn eben auch auf diese Wandlung quasi angesprochen. Und er hat gemeint, ja, für ihn war das so um Austin rum ungefähr, also viertes Saisonrennen, wo er sich gedacht hat, ja, okay, ich beschwere mich jetzt seit Wochen und Monaten. Gebracht hat es bis jetzt nichts und es wird mir jetzt auch im Laufe der Saison nichts bringen, weil am Motor dürfen wir eh nicht arbeiten. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ich finde mich damit ab und schaue, dass ich aus meinem Paket das Maximum raushole, oder ich jammer weiter, mache mich irgendwie selbst wahnsinnig, mache mir noch einen schlechten Namen irgendwie im MotoGP-Paddock, das heißt, der redet da übel über seinen Arbeitgeber. Und dann hat er sich gesagt, passt, vergess mal, ist halt jetzt mein Paket und damit fahre ich. Und seitdem funktioniert es ja auch wirklich gut für ihn. Und ich glaube, das war einfach so dieser entscheidende Schritt, dass er sich das selbst klar gemacht hat, dass das Rumjammern nichts bringt, dass dadurch nichts besser wird. Und seitdem ist er eben wieder dieser Fabio Quartararo, wie wir ihn ja auch aus der Weltmeistersaison 2021 kennen.
Jetzt hat er leider beim letzten Rennen in Assen so ein bisschen den Lauf jetzt nicht unbedingt zerstört, aber ihn so ein bisschen gestoppt. Und zwar im Assenrennen hat er Aleix Espargaró, Absicht war es wahrscheinlich keine, aber leider vom Bike genommen. Aleix Espargaró konnte zwar dann noch weiterfahren, aber hat natürlich sehr viele Positionen verloren. Es gab auch dann Nachhinein viel Diskussion über die Entscheidung der Stewards und Quartararo findet das nicht gerechtfertigt, dass er jetzt die Strafe bekommen hat und andere Leute, wie zum Beispiel Nakagami in Barcelona, nicht. Markus, was hast du da so mitbekommen aus den ganzen Medien, Stewards und das ganze Zeug rum Quartararo?
Ja, also ich kann den Standpunkt von Quartararo und auch von Yamaha, da hat man dann auch nochmal eine eigene Pressemitteilung veröffentlicht. Ich glaube, am Dienstag nach dem Rennen war das dann, wo man sich eben drüber beschwert hat, über diese Entscheidung. Und ich muss sagen, ich kann das schon verstehen. Also was Quartararo da gemacht hat, war ein Fehler, klar. Und ich bin auch der Meinung, dass man so einen Fehler bestrafen kann, wenn das die Linie einer Rennserie ist, eines Stewards-Panel ist, wenn man sagt, solche Fehler bestrafe ich, weil ein anderer Fahrer dadurch zu Schaden gekommen ist, dann ist das legitim. Nur, was halt für mich keinen Sinn ergibt, einen Quartararo, der ja generell ein sauberer Fahrer ist, der jetzt nicht dafür bekannt ist, dass er ständig irgendwelche Konkurrenten vom Motorrad holt, dass der für einen einzelnen Fehler, wo die Auswirkungen für den Unfallgegner sogar relativ gering waren, weil Aleix Espargaró ist immer noch Vierter geworden, dass das härter bestraft wird als zum Beispiel ein Takaki Nakagami in der ersten Kurve von Barcelona, wo er Bagnaia aus dem Rennen nimmt, wo er Rins aus dem Rennen nimmt, dass er noch dazu eine Fraktur am Handgelenk zuzieht. Oder was hat man da noch? Jorge Martin gegen Francesco Bagnaia in Katar. Auch da hat Martin Bagnaia aus dem Rennen genommen. Oder Miller gegen Mir in Portimao. Auch da war das Rennen für Mir vorbei. Also das hatten eigentlich alles Unfälle, die größere Konsequenzen hatten. Und keiner davon wurde bestraft. Und Quartararo jetzt schon, also die Linie, die Argumentation, die da dahinter steckt, die bleibt mir ein bisschen verborgen. Ich glaube, die meisten anderen Leute sind es gleich und Quartararo und Yamaha eben auch. Also meiner Meinung nach sind die Stewards da schon zu einem größten Teil selbst schuld, dass sie da wieder in die Kritik geraten sind jetzt.
Ja, das wäre auch eigentlich direkt meine zweite Frage gewesen. Und zwar, ja, warum wurde er jetzt eigentlich bestraft? Weil, wie du sagst, aus dem richtigen Grund ist alles ein bisschen schwierig. Ich meine, Aleix Espargaró hat es relativ cool genommen. Der war auch nicht sauer, weil die sind ja auch Freunde. Ich glaube, die wohnen auch nicht weit auseinander.
200 Meter ungefähr, ja.
Also Gott sei Dank ist es da zu keinen weiteren Komplikationen zwischen den beiden gekommen. Man weiß, Aleix Espargaró kann da zwar schon manchmal ein bisschen aufbrausen, auch in der Vergangenheit, aber jetzt bei ihm nicht, weil ja, im Endeffekt ist er noch Vierter geworden. Aber trotzdem hat er wahrscheinlich einen Sieg verloren. Das muss man schon sagen.
Genau, ja. Darauf wurde im Anschluss auch angesprochen. Die Frage war eben, okay, hätte es diese Kollision nicht gegeben, hättest du wahrscheinlich weniger Punkte auf Fabio Quartararo gut gemacht. Und so waren es jetzt 13 Punkte für Espargaró, 0 für Quartararo. Aber du hättest wahrscheinlich das Rennen gewonnen, weil die Pace von Aleix Espargaró war überragend. Und er hat dann gesagt, ja, es stimmt auf jeden Fall. Und er hat gesagt, er hätte sogar, wäre es lieber gewesen, er hätte zum Beispiel das Rennen direkt vor Quartararo gewonnen, hätte nur 5 Punkte gut gemacht, aber hätte dafür einen Sieg eingefahren, weil Siege in der Motorrad-Weltmeisterschaft hatte er erst einen und da wäre es ein Zweiter, da wäre ihm schon ganz recht gewesen. Aber ich glaube, wenn er dann am Jahresende vielleicht Weltmeister ist, dann ist es ihm auch so ganz recht. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, dann wird er wahrscheinlich an die 13 Punkte da denken, die er damals gewonnen hat. Ja, Aleix Espargaró, wie du schon angesprochen hast, also was für eine Saison bis jetzt. In jedem Rennen Punkte geholt, oft aufs Podium gefahren, auch vierte Plätze, auch wirklich konstant. Auch sein Teamkollege Vinales kommt jetzt auch durch den dritten Platz in Assen. Er kommt auch immer weiter in Schwung. Ja, was glaubst du, Aleix Espargaró gegen Quartararo wahrscheinlich in der WM?
Es deutet viel darauf hin. Also den einzigen, den ich mir noch vorstellen könnte, der da noch mitmischen kann, ist Francesco Bagnaia, wobei natürlich da in den letzten paar Stunden auch Themen aufgepoppt sind. Können wir vielleicht später noch darauf zu sprechen kommen. Aber sonst, ja, glaube ich, wird es auf das Duell rauslaufen. Ein Faktor, den wir nicht vergessen dürfen, ist, oder zwei Faktoren eigentlich, die vielleicht ein bisschen für Espargaró sprechen können. Grundsätzlich den besseren Speed, der schnellere Mann, glaube ich, ist Quartararo. Aber was für Aleix spricht, du hast es angesprochen, Vinales kommt jetzt auch auf Touren. Ja. Hätte am Sachsenring schon aufs Podium fahren können, ist in Assen jetzt aufs Podium gefahren. Also sprich, da könnte man bei Aprilia einen zweiten Mann vorne haben in den Rennen, der da eventuell eine gewisse taktische Komponente spielen kann. Das sehe ich jetzt aktuell bei Yamaha mit Morbidelli, Dovizioso und Darren Binder überhaupt nicht. Also die sind da deutlich zu weit weg noch. Das ist mal ein Faktor. Und der zweite Faktor ist, wir dürfen nicht vergessen, Aprilia ist immer noch Concession-Hersteller. Sprich, die haben immer noch die Möglichkeit, im Laufe der Saison einen neuen Motor zu bringen, beziehungsweise den Motor nochmal deutlich zu überarbeiten. Das hat man jetzt mit Lorenzo Salvatore zuletzt in Assen mit so einem Lab-Bike, also so einem Versuchsmotorrad quasi, schon ein bisschen getestet. Das könnte nochmal so ein kleines Ass im Ärmel von Aprilia und von Aleix Espargaró auch sein. Also das Ding ist auf jeden Fall noch nicht gegessen. Quartararo muss jetzt in Silverstone die Long-Lap-Penalty bestreiten, macht es auch wieder ein bisschen schwieriger für ihn. Also ist auf keinen Fall durch diese WM und könnte noch richtig, richtig spannend werden.
Na gut, ich hoffe aber nicht, dass es so wie in der Formel 1 wird, dass auf einmal dann vorne Teamorder ist. wenn Vinales dann versucht, den Aleix ein bisschen zu covern vorne. Das hoffe ich nicht. Also ich hoffe immer noch, dass es ja auf der Strecke entschieden wird. Aber ich denke, in der Formel 1, das ist ja alles, ist ein anderes Thema. Aber ja, was vielleicht auch noch für LA spricht, ist die kommenden Rennen. Silverstone, wie du schon angesprochen hast, letztes Jahr Podium. Dann kommt noch Aragon, eine seiner Lieblingsstrecken. Es kommen auch noch Strecken, wo letztes Jahr gar nicht gefahren wurde und auch 2020 nicht gefahren wurde, wie zum Beispiel keine Japan, Thailand, Phillip Island, Malaysia und so. Also das ist schon noch, es sind noch ein paar offene Rennen dabei, wo man halt gar nicht weiß, wer da jetzt könnte vorne sein. Außer halt Malaysia hat man so ein bisschen die Testfahrten, aber das ist auch nicht wirklich repräsentativ.
Ja, definitiv. Und auch so Rennen wie Spielberg, was halt für Yamaha traditionell ein schwieriges Rennen ist, weil es
Ja.
halt sehr viel auf Motorleistung drauf ankommt. Wobei jetzt natürlich diesmal die Streckencharakteristik ein bisschen andere ist mit
Ja.
der neuen Schikane. Aber ja, also wie gesagt, ich würde da jetzt keinen WM-Tipp abgeben wollen nach der ersten
Okay.
Saisonhälfte. Um da
Ja.
gleich mal vorzubauen, falls du das in der
Ja.
letzten
Ach
Minute
so. Jetzt hätte ich eigentlich gefragt am Ende. Gerade. Kann mal gucken. Vielleicht lasse ich es weg. Aber es interessiert mich doch. Okay, gut. Dann haben wir soweit die ersten beiden Fahrer abgehandelt. Kurz Blick auf WM-Start. Dahinter schon ein bisschen mit Abstand Juan Zarco mit 114 Punkten auf Platz 3. Nicht Francesco Bagnaia. Und dann Enea Bastianini auf Platz 5. Vielleicht kurz dann, oder was heißt kurz, so ein bisschen mal in das Ducati-Lager einzuschlagen. Francesco Bagnaia, wobei, nee, Bagnaia, warten wir noch ein bisschen. Fangen wir mal mit Juan Zarco an. Also Juan Zarco ja schon in den letzten Rennen gezeigt, dass er Konstanz kann bringen und dass er auch vorne kann mitfahren. Okay, lassen wir jetzt mal Assen außen vor, weil da ist er nur 13. geworden. Aber ja, wenn das wird ein bisschen öfters konstanter rüberbringen, ich denke, so könnte man sagen, dann wäre er auch ein heißer Kandidat.
Ja, definitiv. Also, Juan Zarco ist für mich immer so ein bisschen ein Rätsel. Der hat halt so eine wirklich glänzenden Rennen. Und dann sind halt wieder so Rennwochenenden, wo er einfach vom ersten Training an komplett untertaucht. Und er kann es dann meist auch nicht erklären, warum es so ist. Und das mit jetzt doch schon, lass mich kurz nachrechnen, 17, 18, 19, 20, 6 Jahren MotoGP-Erfahrung, wenn ich richtig gerechnet habe. Ist mir halt ein bisschen zu wenig dann. Also wenn man schon so lange dabei ist, dann muss da einfach irgendwie mehr Konstanz reinkommen, wenn man da wirklich mal um das ganz große Ziel kämpfen will. Eben von dem her sehe ich Sarko so, ja, ist ein guten Platzfahrer, der halt immer mal wieder auch seine Podien holt. 4 Podien hat er jetzt geholt in diesem Jahr, ist keinesfalls eine schlechte Bilanz. Aber für ganz, ganz vorne, glaube ich, fehlt es ihm dann irgendwo. Was genau es ist, kann ich nicht sagen, weil was das Talent angeht, halte ich ihn für einen der Top-MotoGP-Fahrer. Ist ein unglaublich guter Zweikämpfer. Ich halte ihn auch für einen wirklich für einen smarten Piloten, aber irgendwie das gewisse Etwas fehlt ihm da einfach.
Ja, und der erste Sieg fehlt
Und
ihm
der
leider
erste
auch
Sieg
noch.
vor allem, der ist mittlerweile, glaube
Ja.
ich, der erfolgreichste
Ja.
Fahrer, der nie ein Rennen gewonnen hat.
Ja.
Auch ein Rekord, den halt keiner haben will.
Ja. Aber okay, ich glaube nicht, dass er jetzt noch da vorne in den WM-Kampf kann eingreifen, aber ich denke so, Top 5 in der WM ist definitiv drin für ihn. Aber wer weiß, es MotoGP, da kann alles passieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass Zarco auf einmal jetzt einen super Lauf hat und dann ist er ein paar Rennen ist er dann vorne mit dabei. Kann sein, glaube ich nicht, aber würde ich jetzt nicht ausschließen. Sein Teamkollege Jorge Martin, ja, das ist schwierig bei ihm. Also man kann eigentlich sagen, wenn er ins Ziel kommt, dann ist es häufig Podium oder Top 6 so. Und wenn nicht, dann, ja, dann stürzt er halt oder holt halt 0 Punkte. Ist bei Jorge Martin immer so ein bisschen schwierig. Das war auch schon, okay, letzte Saison war er ein bisschen verletzt, aber Jorge Martin ist auch so einer, der kann schnell sein, aber er hat halt nicht die Konstanz.
Ja, ist definitiv eine der Enttäuschungen der ersten Saisonhälfte, muss man so sagen. Also viele auch seiner Fahrerkollegen haben ihn ja vor der Saison als
Ja, stimmt. Ja.
Mittitelanwärter genannt. Also da ist er weit weg davon, über 100 Punkte Rückstand schon auf Quartararo. Was man ihm zugute halten muss, ist, dass er ja immer noch unter den Folgen dieses schweren Sturzes in Portimao im Vorjahr leidet, beziehungsweise in dieser Saison lange noch gelitten hat, hat sich nach dem Barcelona Grand Prix, glaube ich, operieren lassen.
Ja, ja.
und da eben so eine, ja, so einen beschädigten Nerv quasi operieren lassen, der immer wieder dafür gesorgt hat, dass ihm der Arm einfach eingeschlafen ist quasi. Das ist natürlich auf dem Motorrad auch alles andere als optimal ist. Die Folgen dieser OP haben ihn dann eben am Sachsenring, den Assen noch ein bisschen geplagt. Also ich glaube, die 5 Wochen Sommerpause sind jetzt mal ganz wichtig für ihn, um körperlich wieder fit zu werden, um auch um diese schwierige erste Saisonhälfte ein bisschen zu verdauen. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass Jorge Martin in der zweiten Saisonhälfte wieder um Siege mitfahren wird. Dieses Jahr bis jetzt war es natürlich eine Enttäuschung, aber zweite MotoGP-Saison, der Mann ist immer noch jung. Also ich glaube, an dem wird Ducati in den nächsten Jahren noch ganz viel Freude haben.
Ja, da ist ja immer noch der eine Platz frei im Werksteam. Und Markus, ich stelle das eigentlich jedem Gast so eigentlich immer die Frage, ja, wer wird es denn jetzt von den beiden? Enea Bastianini oder Jorge Martin? Einerseits Bastianini P5, 105 Punkte, hat schon mal 35 mehr als Jorge Martin. Andererseits Bastianini auch so ein bisschen in einem Formtief. Schwierig.
Ja, das Formtief, das du ansprichst, wenn du mir die Frage vor, sagen wir mal, 2 Monaten gestellt hättest, hätte ich ganz klar
Ja.
gesagt, Bastianini.
Ja.
Jetzt kippt das Ganze für mich doch wieder ein bisschen eher in Jorge Martin. Ich glaube, dass sich Ducati selbst nicht wirklich sicher ist momentan, was die bessere
Ja.
Lösung ist. Deswegen will man sich ja auch noch ein bisschen Zeit geben. Also ich glaube, so ums Spielbergwochenende, also zweiter Grand Prix dann nach der Sommerpause, da herum soll die endgültige Entscheidung fallen. Ich glaube aktuell eher, dass es in Richtung Jorge Martin geht. Also wenn ich mich festlegen müsste, dann würde ich den Spanier sagen momentan.
Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das sagst. Ich, ich weiß nicht, ich schätze Enea Bastianini, ich weiß es nicht, ist so schwer. Dann hat man auch, ich habe auch viel mitbekommen, dass auch so in den Medien so hat auch gesprochen wurde, ob, ja, beziehungsweise ja angesprochen wurde, ja, warum denn Johann Zarco da eigentlich nicht drin ist in diesem, ja, für diesen Platz bei Ducati in Frage kommt, weil der wurde eigentlich noch nie so wirklich angesprochen. Was meinst du, liegt es am Alter? Liegt es an den Leistungen? Wahrscheinlich will Ducati eher mit jungen Leuten jetzt weitermachen.
Genau, ja, also ich denke, dass das Ducati-Management das ähnlich sieht wie ich, dass sie in Joan Zarco eben einfach keinen zukünftigen MotoGP-Weltmeister mehr sehen. Das muss der Anspruch eines Ducati-Werksfahrers sein und ganz ehrlich gesagt, bei Enea Bastianini und bei Jorge Martin kann ich mir das absolut vorstellen.
Ja.
Im Fall von Jorge Martin muss ich sagen, würde es mich fast wundern, wenn der nicht irgendwann mal MotoGP-Weltmeister ist. Von dem her macht für mich schon Sinn, dass die Entscheidung zwischen Martin und Bastianini fällt, auch wenn es natürlich für Sarko hart ist, weil der aktuell beste Ducati-Pilot ist. Aber ja, falsche Zeit, falscher Ort. Vor 5 Jahren hätte es vielleicht anders ausgesehen, aber das ist halt auch der Rennsport. Man muss halt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein, im richtigen Alter, in der richtigen Form, dann klappt es halt. Und für Joan Sarko ist sich das leider wahrscheinlich nicht ganz ausgegangen.
Ja, schade. Ja, Johann Zarco, ja, ich weiß noch, an seiner Rookie-Saison 2017, da hat jeder gesagt, jawohl, Zarco, der ist es, der wird nächster, das wird der nächste MotoGP-Weltmeister. Ja, er war ja auch gut, auch bei Yamaha war er schon gut. Er hatte eigentlich außer halt, ja, bei KTM, das war halt jetzt nicht so
Das war
das
ein
Wahre.
Debakel.
Ja. Ja. Aber ansonsten hat er, finde ich, immer okay Leistung gebracht. Aber ja, ist halt Johann Zarco, ist aber P3 in der WM, das denke ich, ja, kann man eigentlich nichts gegen sagen.
Absolut.
Enea Bastianini, noch ganz kurz auf ihn zu sprechen zu kommen. Was war das für ein Saisonauftakt für ihn? Also, ich kann es immer noch nicht richtig glauben.
Ja, unfassbar. Also damit hat, glaube ich, wirklich keiner gerechnet, auch wenn die letzten Rennen in der Vorsaison schon wirklich gut waren. Da auf der
Ja.
alten Ducati noch. Aber dass es so eine Leistungsexplosion gibt, vor allem im Gresini-Team, dass er erst auf Ducati gewechselt ist und so. Also wirklich schwierige Umstände. Dann natürlich der ganze Management-Umbau nach dem Tod von Fausto Gresini. Also wirklich eine traumhafte Geschichte. Wie du sagst, unglaublicher Saisonstart. 3 Siege in den ersten so 7 Rennen, glaube ich. Also wirklich großartig. Aber dann irgendwie ist die Form
Ja.
plötzlich verloren gegangen. Es ist halt auch, es ist immer ein Unterschied. Es gibt in diesem Feld sehr, sehr viele Fahrer, die mal ein Rennen gewinnen können, die mal sehr gute Rennen fahren können. Aber dass halt wirklich über eine Saison, die jetzt 20 Rennen umfasst, die über 8 Monate geht, das wirklich Wochenende für Wochenende so auf die Reihe zu bringen, das schaffen halt nur ganz wenige. Und das sind die großen Champions. Und ich glaube schon, dass Enea Bastianini das Potenzial hat, so einer zu werden. Aber aktuell sehe ich ihn noch nicht ganz. Also ich glaube, dass das jetzt mal eine super Saison für ihn ist, um wirklich Erfahrung im Kampf an der MotoGP-Spitze zu sammeln, mal wirklich zu sehen, wie ist es gegen die ganz großen Jungs da vorne zu fighten, was machen die vielleicht noch besser, was kann ich von denen noch lernen, und mit dieser Erfahrung dann eben vielleicht nächstes Jahr wirklich in einen ernsthaften MotoGP-Kampf zu gehen, weil jetzt die letzten 4 Rennen, das war ja deutlich zu wenig, wenn man da wirklich vorne mitmischen will.
Ja, na gut, Bastianini, wenn halt Jorge Martin ins Werksteam kommt, wird wahrscheinlich ja dann zu Brabham gehen. Also was
Das
anderes
wäre der
kommt.
logische Schritt gewesen.
Ja. Ich muss sagen, das Cresini-Team ist mir aber unglaublich sympathisch. Auch rund Fausto Cresini, die ganze Truppe dahinter. Also das fand ich schon, ist einer meiner Lieblingsteams, so muss ich sagen, in der MotoGP.
Absolut, ja. Also die Geschichte dieses Teams ist natürlich großartig. Mussten auch schon viele harte Schicksalsschläge hinnehmen, leider. Und dann eben der frühe Tod von Fausto Gresini, wirklich ein Mensch, der für den Motorradrennsport gelebt hat, eine ganz tolle Persönlichkeit. Und umso schöner zu sehen, dass jetzt seine Partnerin Nadja dieses Team wirklich so großartig weiterführt und man da jetzt wirklich so tolle Erfolge feiern kann. Also es ist wirklich eine sehr schöne Geschichte, ja.
Ja. So, dann kommen wir zu, ach, hol mal den Jack Miller, P7 in der WM, 91 Punkte. Ja, eine Saison, die ich auch irgendwie so von Jack Miller erwartet habe. Ich weiß nicht, ich habe mir eigentlich nicht mehr erwartet, so, ja, vielleicht nah an der Top 5 dran, vielleicht mal ein paar Podien, aber mehr auch eigentlich nicht. Ist irgendwie so eine typische Jack Miller-Saison. So hätte er auch bei Pramac fahren können, so.
Ich
Also,
hätte es
finde ich.
genau so formuliert, wie du es jetzt gesagt hast. Ich hätte gesagt, das ist eine typische Jack Miller-Saison, ja. Ein paar richtig, richtig geile Rennen dabei von ihm. Aber insgesamt ist dann halt einfach, das sind Wochenenden dabei, so wie Mugello, wo er einfach auf den 15. Platz fährt, ohne jetzt irgendwie besondere technische Probleme oder einen Ausritt gehabt zu haben oder sowas. Und das kann halt einfach nicht der Anspruch eines Ducati-Werkspiloten sein. Also da braucht man nicht diskutieren drüber. Und das passiert halt bei ihm meistens nicht einmal im Jahr, sondern ein paar Mal im Jahr. Und dann hat er noch seine paar Rennen, wo er das Motorrad halt wegwirft und das alles zusammen, ja, ist dann auch der Grund im Endeffekt, warum er seinen Platz bei Ducati verliert. Weil er ein guter MotoGP-Fahrer ist, aber es halt zu oft einfach nicht ummünzen kann und dann auf der Strecke beweisen kann. Ich wünsche es ihm, ich hoffe es für ihn, dass es bei KTM nächstes Jahr besser läuft. Es könnte, befürchte ich, schon in gewisser Weise seine letzte Chance sein in der MotoGP. Also, wenn es jetzt bei KTM nicht klappt, ja, schauen wir mal. Also, ich glaube, das Talent, das Potenzial von Jack Miller bestreitet im MotoGP-Paddock niemand, aber er zeigt es ja so selten und auch in dieser Saison.
Ja, vor allem auch in der Moto2 mit Augusto Fernandes, der jetzt wieder in den WM-Fight mit einsteigt. Ich glaube, der ist sogar WM-Führender, oder? Ja, ist es so eng in der Moto2? Oder
Ich
ist es noch
glaube, dass
Vietti?
jetzt noch Vietti führt, aber ich
Es ist
nagel mich
ganz
da
knapp,
bitte
glaube
nicht
ich.
drauf fest.
Ja, es ist in Moto2 ist sowieso komplett wild.
Ja.
Ja, wie gesagt, hat Augusto Fernandes mit einem Petro Acosta, also da folgen schon sehr, sehr schnelle Leute, also er
Definitiv,
ist halt
ja.
auch, also er gehört in die MotoGP, also es ist einfach ein Charakter für sich, er ist unglaublich
Absolut.
sympathisch, witzig, sorgt auch für der Strecke, auf der Strecke hin und wieder mal für eine lustige Aktion.
Ja.
Manchmal haben wir auch den Angry Miller, aber ja, der ist auch immer manchmal dabei, also ja, wie
Ja,
gesagt,
aber
ich
das
denke, er soll die letzte Saisonhälfte mal noch genießen und dann bei KTM nochmal neu anfangen.
absolut, aber was man da jetzt für Miller gesagt hat, das gilt für fast alle MotoGP-Fahrer. Also man muss wahnsinnig aufpassen, da nicht seinen Platz in der MotoGP zu verlieren, weil einfach unglaublich viele tolle Talente von unten hochdrängen. Ein Vietti, ein Fernandes, wie du gesagt hast, ein Ayogura, ein Canet, ein Pedro Acosta, das sind so viele wirklich, wirklich tolle Fahrer dabei. In den letzten Jahren war es so, dass sehr viele von den älteren MotoGP-Fahrern ausgeschieden sind. Das war mehr oder weniger so ein normaler Prozess. Jetzt haben wir nicht mehr viele ältere Fahrer dabei, also kann es auch passieren, dass es ein paar Jüngere trifft. Also da muss man schon auf der Hut sein, regelmäßig Leistung abliefern, sonst ist man danach ganz schnell wieder draußen aus der Königsklasse.
Ja, auch ein Team, was ja leider ab nächster Saison leider keine Leistung mehr abrufen wird, ist Suzuki mit Joan Mir und Alex Rins auf P8 und P9. Natürlich wieder beide zusammen. Ist ja immer so, Joan Mir und Alex Rins, die sind immer dicht zusammen. Ja, ich denke, man muss eigentlich kein Geheimnis draus machen. Seit der Bekanntgabe, wo Suzuki ja halt gesagt hat, nee, fahren wir nicht mehr mit. Beziehungsweise nicht selbst das Suzuki-Team, aber halt von oben, ja, läuft es halt nicht mehr. Ich denke, man kann zwar sagen, ja, die Leute sind noch motiviert in der Box, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wer hat da jetzt noch groß Lust drauf? Die Leute, die verlieren alle ihren Job, jetzt nicht alle, aber halt bei dem Team. Und also, ich hätte auch nicht mehr so viel Motivation, wenn ich weiß, dass es eh nächste Saison vorbei ist.
Ja, also es ist eine ganz unangenehme Situation. Also einen Job zu verlieren ist immer übel. Das ist halt jetzt nochmal was Besonderes, weil halt einfach auch so viel Leidenschaft, so viel Emotion für den Job auch drinnen steckt. Also was ich gehört habe, da sind wirklich viele Tränen geflossen in der Suzuki-Box, als das bekannt gegeben wurde. Und ja, auch wenn man versucht, irgendwie die Motivation hochzuhalten und weiterhin 100% zu geben, ich glaube, im Unterbewusstsein ist es einfach irgendwo drinnen, dass es halt dann einfach nicht mehr so rund laufen kann. Und ich meine, die Zahlen sprechen für sich. Ich habe es von einem Artikel vor ein paar Tagen ausgerechnet. Ich glaube, bis zu der Bekanntgabe hat Suzuki in der Saison 2022 im Schnitt 20, irgendwas Punkte geholt oder sowas und seither noch 5, irgendwie, also ein Viertel oder so ungefähr. Also die Zahlen sprechen ganz klar für sich. Wir dürfen nicht vergessen, ein Rennen vor dieser Bekanntgabe, Portugal, war Alex Rins noch Ex-Aequo WM-Leader. Also das sieht man schon ganz klar, in welche Richtung es gegangen ist. Sehr, sehr, sehr schade, dieses Suzuki aus. Ich kann es bis heute nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube, die wenigsten Leute im Paddock können es nachvollziehen. Auch die Suzuki-Führungsebene rund um Shinichi Sahara und Livio Supo, auch die verstehen es nach wie vor nicht wirklich, dürfen aber aus vertraglichen Gründen nicht wirklich öffentlich drüber sprechen. Aber ja, ganz, ganz schade. Super sympathisches Team, viele tolle Leute drinnen. Für Joan Mir und für Alex Rins wird es aller Voraussicht nach Gott sei Dank weitergehen in der MotoGP, aber. Viele Leute werden natürlich aus dem Paddock verlieren durch diesen Ausstieg. Ja.
Ja. Du hast es erwähnt, für die beiden wird es, ist zwar noch nicht offiziell, aber höchstwahrscheinlich weitergehen. Beide bei Honda, Alex Rins im RCR Honda Team und Joan Mir vermute ich beim Repsol Honda Team. Ja, ich finde es gut. Also, ich finde es ganz wichtig, dass die beiden weiterhin MotoGP fahren. Also, für mich sind das zwei absolut Weltklasse-Fahrer. Joan Mir Weltmeister, Alex Rins, der hat auch hier und da mal bewiesen, dass er es kann. Und dann höchstwahrscheinlich das Duell Joan Mir gegen Marc Marquez, wenn der dann auch dann mal irgendwann wieder vollstens fit ist. Also ich finde es eine gute Entscheidung. Jetzt weiß ich nicht, hätte man das auch tauschen können, so, also Alex Rins zu Repsol und Joan Mir zu LCR, oder wäre das nicht gegangen? Also
Wäre natürlich möglich gewesen, ja, finde aber die Entscheidung so schon logischer, muss ich sagen. Also schon mir war über die letzten Jahre der bessere Pilot von den beiden, zumindest der die größeren Erfolge abgeliefert hat. Bin auch sehr gespannt, wie sich die beiden schlagen auf Honda, wenn es tatsächlich zu den Vertragsabschlüssen kommt, wovon wir jetzt mal ausgehen. Ist natürlich schon eine große Umstellung. Also beide sind in der MotoGP bis jetzt nur Suzuki gefahren. Ein rein Vierzylinder, dann geht es auf den V4 von Honda. Die Honda generell ein schwierig zu fahrendes Motorrad. Haben wir in dieser Saison schon ausreichend gesehen. Also, das ist schon eine mächtige Umstellung mit dem großen Problem, dass aktuell keiner so wirklich weiß, wer dieses Motorrad eigentlich für die nächste Saison entwickeln soll. Marc Marquez ist noch eine Weile außer Gefecht. Paul Espargaró wird Honda verlassen. Der Kaki Nakagami wird Hondas MotoGP-Projekt wahrscheinlich verlassen müssen. Alex Marquez geht zu Gresini Ducati. Und dann haben wir noch genau den Testfahrer Stefan Bradl. Und der müsste dann quasi das Ganze allein stemmen. Und der hat ja aber auch genug andere Sachen zu tun. Also ich habe da so meine Bedenken, wie gut die Honda 2023 wirklich ist. Aber ja, kleine spannende Perspektive ist es auf jeden Fall mal, da zwei Weltmeister wie Mir und Marquez gegeneinander im selben Team zu haben.
Ja, zwei Spanier gegeneinander. Ich hoffe wirklich, dass Honda nächstes Jahr ein, wie soll ich sagen, ein solides Paket
Ja.
hat. Man sieht an Quartararo, der hat jetzt auch nicht das beste Paket, aber der schafft es ja auch irgendwie vorne mitzufahren. Und das könnte auch Honda schaffen mit einem halbwegs guten Paket. Und ich denke, fahrerisch können das die beiden, wobei, ja, müssen sich wahrscheinlich auch fahrstilmäßig das komplette Zeug nochmal neu antrainieren bei auf Honda. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das hinbekommen. Jetzt für die zweite Saisonhälfte, ja, ich würde sagen, jedes Rennen mitnehmen und noch einmal genießen, in dem Team zu fahren. Vielleicht hier und da Richtung Podium, vielleicht noch einmal zu kommen, vielleicht wieder ein bisschen Kräfte generieren, wieder jetzt in der Sommerpause. Vielleicht geht noch mal ein bisschen was nach vorne.
Ja, im Prinzip, die zwei Jungs können eigentlich frei auffahren. Wie du sagst, um den WM-Titel wird es dann immer gehen. Man braucht jetzt auch kein Motorrad für nächstes Jahr mehr entwickeln. Im Endeffekt drauf losfahren, schauen, was rauskommt. Ein paar Podien, vielleicht ein Sieg.
Ja.
Und dann so ein versöhnliches, aber einigermaßen versöhnliches Ausstandshalbjahr quasi da für Suzuki feiern.
Das hätte sich auch definitiv verdient, also was sie
Auf jeden Fall.
2020 gerissen haben, generell, also definitiv verdient wäre das zumindest. So, wen haben wir denn noch? Gehen wir mal noch zu KTM. Ja, zu KTM, genau. Also wie wir wissen, Jack Miller nächstes Jahr KTM Factory Driver. Dann haben wir noch Brad Binder und Miguel Oliveira stand jetzt im KTM-Werksteam. Oliveira wird ja KTM verlassen, das ist ja offiziell. Ja, Brad Binder, der holt die Kohlen aus dem Feuer. Ich denke, darüber muss man kein Geheimnis machen.
Ja, absolut. Also ich frage mich irgendwie immer so, wenn ich mir die WM-Tabelle anschaue, wie kommt der Binder da auf
Wie?
den sechsten
Ja,
Platz bitte?
ja,
Aber der
ja.
ist einfach wirklich Wochenende für Wochenende liefert der am Sonntag ab, macht sich meistens im Qualifying unnötig schwer,
Ja.
startet von weit hinten, aber pflügt da wirklich jeden Rennsonntag ordentlich nach vorne und fährt dann wirklich immer die wirklich guten Punkte-Resultate ein. Ich glaube, er will schon noch mehr. Das merkt man. Also Brad Binder weiß, was
Ja.
er kann, weiß, dass er auch mit den ganz großen Jungs da vorne mitkämpfen kann. Da fehlt mir aktuell bei KTM noch das nötige Rüstzeug, das man den Fahrern da geben kann, quasi. Da ist man, glaube ich, noch ein bisschen bei der, soll ich sagen, bei der Richtungsfindung. Bei KTM in den letzten Jahren war es ja so, dass sich die Fahrer immer beschwert haben, wir kriegen so viele Teile am Rennwochenende, wir müssen immer nur testen und aussortieren und das probieren und wir kommen eigentlich gar nicht dazu, einfach mal zu fahren. Da hat man sich gesagt, okay, verstehen wir, dann lassen wir das mal. Und jetzt ist man wieder so ein bisschen auf die andere Seite gerutscht. Ich habe da mit ein paar Leuten im KTM-Umfeld gesprochen. Aktuell hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht wieder zu wenig im Laufe des Jahres quasi vorangebracht hat, weil wenn man so in den Saisonauftakt in Katar ist Brad Binder Zweiter geworden. Das war das beste Rennen eigentlich. Also da ist man irgendwie noch so dabei, quasi so den goldenen Mittelweg zu finden, nicht zu viele Teile zu bringen, aber schon auch schauen, dass das Motorrad konstant weiterentwickelt wird. Das ist momentan auch nicht ganz gelungen, den richtigen Weg da zu finden. Aber Brad Binder zeigt schon, dass das Motorrad grundsätzlich was kann. Miguel Oliveira ist mir ein bisschen ein Rätsel beim letzten Jahr, kann man sagen, ungefähr. Und die beiden Rookies, muss man sagen, Gardner und Fernandes, tun sich extrem schwer auf dem Motorrad. Ich glaube, es liegt dann einfach daran, dass die KTM halt im Vergleich zu den anderen Konkurrenz-Bikes doch noch immer noch das jüngste Motorrad ist, auch das besonderste Motorrad ist, was den Rahmen angeht, was die Dämpfungselemente von WP angeht. Somit ist es da, glaube ich, am schwierigsten als Rookie auf dem Motorrad zurechtkommen. Ist, glaube ich, deutlich leichter da auf einer Yamaha, auf einer Ducati, worauf auf immer zu sitzen. Das bekommt man halt leider gerade auf einer jetzt zu spüren.
Ja, also wenn man sieht, Brad Binder mit 93 Punkten, letztes Rennen ist er Fünfter geworden, ist nicht weit weg, so generell. Es fehlt ihm eigentlich gar nicht viel auf Platz 3. Also ich würde es mir einfach wünschen für den Brad, weil ich weiß, es ist ein absoluter Sonntagsfahrer.
Ja.
Also kann man so ein bisschen vergleichen mit Valentino Rossi. In seinen guten Tagen so, Qualifying nie so wirklich gut, aber dann Rennen immer nochmal alles rausgeholt. Ja, wie du sagst, Oliveira. Also letzten Jahr dieser Sturz in Österreich war.
Genau.
Seitdem läuft leider nichts mehr zusammen. Wird jetzt auch KTM verlassen. Ja, wo soll es für ihn hingehen? Möglichkeit wäre eher ein F-Aprilia wahrscheinlich.
Das scheint mittlerweile eigentlich die einzige Möglichkeit zu sein.
Ja.
Eine Weile lang schien sich da etwas angebahnt haben in Richtung Gresini Ducati. Ist nichts
Aber das
geworden, wie
hat
wir
sich
wissen.
geändert. Ja.
Da geht Alex Marquez hin und Fabio Di Giannantonio bleibt. Somit, ja, ich würde jetzt nur die Option sehen. Ich glaube auch, dass das vielleicht wieder so ein
Gut.
Neustart sein kann für ihn, weil das ein sehr guter MotoGP-Fahrer ist. Das hat Miguel Oliveira mehrfach bewiesen, hat jetzt vier Rennen für KTM gewonnen, ja. Also das ist schon eine, oder drei.
Drei, glaube ich.
Ist eine tolle Bilanz, so gesehen erfolgreichster KTM-Fahrer.
Ja.
Aber irgendwas hat da im letzten Jahr einfach nicht mehr zusammengepasst. Denn wenn wir denken, bis zur Sommerpause im Vorjahr war
Oh,
der eigentlich,
ja.
hat es zumindest ausgesehen, als wäre er der große Herausforderer von Fabio Quartararo, aber seither ist da mit Ausnahme des Sieges im Regen von Indonesien eigentlich gar nichts mehr zusammengelaufen.
Ja. Ich denke auch, dass R&F Aprilia, also ist zwar nur ein Satellitenteam dann, aber also ein Kundenteam, aber ich finde das jetzt eigentlich nicht so schlecht. Aprilia, wie man sieht, hat ein gutes Motorrad. Also ich finde das jetzt nicht unbedingt ein Nachteil für ihn.
Nee, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, dass das ein durchaus konkurrenzfähiges Paket sein kann. Die Aprilia ist mittlerweile ein sehr gutes Motorrad. Vielleicht aktuell das Beste in der MotoGP oder eins der
Ja,
Besten.
ja.
Und Miguel Oliveras Talent steht außer Frage. Ich glaube auch, dass das R&F-Team ein wirklich gutes ist. Es sind viele gute Leute drinnen, mit einem Wilco Seelenberg zum Beispiel. Gute Crew-Chiefs, gute Ingenieure. Also ja, ich hoffe es und denke schon, dass das für Miguel Oliveira nochmal so ein Neustart sein kann, weil das, was wir im letzten Jahr von ihm gesehen haben, das ist deutlich, deutlich weniger, als er kann.
Ja. Ich bin gerade am Rechnen, wie viele Siege sind es? Drei oder vier? Na egal, ich muss danach mal nachschauen.
Spielberg einmal, Portimão einmal, Indonesien einmal. Ich glaube, das müssten alle sein. Und ich kann
Ja, es müssten drei,
nicht
ja.
mehr.
So. Dann kommen wir, wie vorher schon angesprochen, zu Honda. Ja, wie soll ich sagen, die aktuelle Situation ziemlich schwierig. Es läuft eigentlich ja gar nichts. Marc Marquez, wie gesagt, ist in ja, Genesungszeit momentan. Stefan Pradl ersetzt und LCR-Team wird auch eigentlich nur noch so vor sich hingefahren. Da muss ein kompletter Umbruch jetzt stattfinden.
Ja, steht außer Frage. Also, das haben die Fahrer angeführt, auch von Testfahrer Stefan Bradl, der ja doch mittlerweile einen sehr guten Einblick in dieses Projekt hat, mittlerweile klargestellt. Auch Alberto Puig, das Teamchef, hat gesagt, wir müssen da unseren Zugang, unsere Philosophie irgendwie ändern, weil das, was ja seit 2020 eigentlich da passiert ist, ist viel zu wenig für den größten Motorradbauer der Welt und für die erfolgreichste Marke in der MotoGP-Geschichte. Das Problem, das Honda aktuell hat, man weiß, man muss was ändern, aber ich habe das Gefühl, sie wissen nicht wirklich, was sie ändern müssen. Beziehungsweise es sind so viele Baustellen, dass man die nicht alle auf einmal bearbeiten kann. Jetzt muss man sich quasi überlegen, wo setzen wir an? Machen wir das zuerst? Machen wir das zuerst? Weil alles da jetzt wieder auf einmal über den Haufen werfen, das wird auch nicht zum Erfolg führen. Also ganz, ganz schwierige Situation jetzt bei Honda. Man hat geglaubt, mit diesem wirklich revolutionären 2022er Bike, da wieder den Sprung aus der Krise schaffen zu können, hat zumindest im ersten Saisonrennen auch so ausgesehen. War dann aber auch ganz schnell wieder vorbei, der Zauber. Ist da in üble Probleme geraten. Also gerade Stefan Brad ist wirklich einer, der da oft Klartext spricht, wenn ich mit ihm rede, und der sagt wirklich, das Motorrad ist teilweise echt unfahrbar. Ich weiß nicht, wie ich das Motorrad überhaupt über die Renndistanz bringen soll und so weiter. Also, das sind schon wirklich, wirklich üble Aussagen, die er da treffen muss, weil es die Wahrheit ist. Eben sagt ja keiner gerne über seinen Arbeitgeber, aber ja, also ist jede Menge Arbeit bei Honda, und ob sie das in ein paar Monaten so hinkriegen, dass man da wieder auf die Erfolgsspur zurückfindet. Ich habe meine Zweifel, ehrlich gesagt.
Ich denke, sie haben auf jeden Fall gelernt, dass es jetzt nicht mehr geht. nur ja, auf Marc Marquez quasi zu entwickeln, weil jetzt haben sie es wieder. Sie hatten es schon 2020 gesehen, dass es ohne Marc Marquez einfach, ja, es ist zwar schwierig ohne ihn, aber es kann ja dann nicht einfach aufhören, wenn der mal nicht da ist. Und deswegen, ja, müssen wir wahrscheinlich gucken, dass es ein Bike, ja, dass wir ein Bike, ja, herstellen, was für jeden passt. Klar, es wird nicht so passieren, dass es für jeden perfekt ist. Das klappt bei niemandem, aber so, dass es wenigstens fahrbar ist. Wir haben da den historischen Tiefpunkt am Sachsenring. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren das erste Mal war,
40 Jahre.
dass die keine Punkte geholt haben mit, ja, okay, Pures Barros da nicht, ist er nicht mitgefahren, ne, bei dem Rennen? Oder hat er
Hat
aufgegeben?
aufgegeben, hat
Hat
aufgegeben.
aufgegeben, ja,
Ja.
genau.
Aber natürlich
Und
auch, warum hat er aufgegeben? Weil ihn die Honda an dem
ich,
Wochenende schon zweimal übel
ja,
abgeworfen hat. Das ist ja wirklich
heftig.
auch so ein Punkt. Du hast vorher Yamaha angesprochen, wo man ja auch eine ähnliche Situation hatte, zumindest für drei Fahrer, eben abgesehen von Quartararo, die da eben gar nicht auf die Touren kommen wollen, wenn man sagt, okay, es fehlt in der Leistung. Es ist halt ein Punkt, wenn mein Motorrad zu langsam ist, okay, ist unangenehm. Aber was die Honda macht, ist halt wirklich, die zermürbt ihre Fahrer. Mental wie körperlich, weil du einfach unglaublich sturzanfällig bist, weil du regelmäßig wirklich auf der Schnauze liegst, weil du dir regelmäßig irgendwelche kleineren oder größeren Wehwehchen zusiehst, wenn das Motorrad einfach jegliches Selbstvertrauen raubt, wenn du ständig ohne Vorwarnung eben abfliegst. Und das macht dich halt wirklich als Fahrer fertig. Und das ist auch den Honda-Fahrern regelmäßig anzusehen, wie schwierig es ist, mit diesem Motorrad zu arbeiten.
Ja, vor allem Stefan Pradl, also so ein Interview, also nach dem Rennen am Sachsenring, also das habe ich von ihm auch noch nie gesehen, aber es ist natürlich verständlich. Ich glaube, ihm ist einerseits, glaube ich, die Fußsohle irgendwie verbrannt oder so. Er
Ja.
konnte irgendwie den Bremsgriff, glaube ich, gar nicht mehr anfassen, weil es alles komplett heiß war. Also ich weiß nicht, ob ich da zu Ende gefahren wäre. Ja,
Ja,
gut, er hat es
also.
wahrscheinlich für die Fans gemacht,
Genau.
Sachsenring.
Er ist halt mal
Höchstwahrscheinlich.
reingehumpelt nach dem Rennen,
Ja.
so mit dick eingebundenen Fuß eben ins Media Center.
Ja.
Ich habe da ein bisschen mit ihm gesprochen und er hat dann halt auch so gemeint: Ja, ich bin das Rennen fertig gefahren, aber frage mich bitte nicht, warum ich es gemacht habe. Weil er hat auch gesagt: Ja, okay, natürlich habe ich es für die Fans gemacht, aber ganz ehrlich, eigentlich kommst du halt auch saudämlich vor, wenn du da mit 50 Sekunden Rückstand ins Ziel kommst und die Fans feiern dich ab auf der Auslaufrunde, aber eigentlich willst du dich nur irgendwo verkrümeln, weil du mit deiner
Ja.
Leistung überhaupt nicht zufrieden bist. Ja, also ich habe Stefan Bradl auch selten oder vielleicht sogar noch nie, glaube ich, so sauer gesehen wie an
Ja.
dem Tag, aber absolut verständlich natürlich.
Ja. Ja gut, die deutschen Fans waren wahrscheinlich froh, überhaupt einen Deutschen mal, ja,
So ist es.
ein Ziel kommen zu sehen, ob das jetzt eine Minute Rückstand oder 10 Sekunden ist auf den Sieger, ist wahrscheinlich egal gewesen.
Genau.
Aber ja, auf jeden Fall muss ich da Respekt an Stefan Pradl, dass er da überhaupt zu Ende fährt. Das muss man halt erstmal machen. Also
Absolut.
ja, es hat sich halt nicht mal gelohnt, nicht mal ein Punkt, so ein Trostpunkt wäre vielleicht was gewesen.
Ja.
Aber ja, schade. Ja, Marquez. Ich muss noch einmal drauf sprechen kommen. Ja, was ist deine Einschätzung? Wann werden wir ihn wiedersehen? Ist schwierig zu sagen, aber vielleicht so ungefähr.
Schwierig zu sagen, also ich denke mal maximal für die letzten paar Rennen vielleicht. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht wenn die Genesung halbwegs gut läuft, wenn man da einigermaßen gut im Zeitraum ist, dass man sagt, vielleicht so die letzten zwei Rennen, Sepang, Valencia oder sowas. Also ich
Ja.
glaube, das wäre schon wirklich eine gute Zielsetzung. Früher kann ich es mir fast nicht vorstellen, weil das ist jetzt wirklich nicht der Zeitpunkt, um da irgendwelche riskanten Spielchen einzugehen. Also der Knochen muss wirklich ordentlich ausgeheilt sein. Marc Marquez muss sich fit fühlen. Dann macht es Sinn, wieder auf das Motorrad zu steigen und keinen Tag früher. Ich würde es nicht ausschließen, dass wir ihn 2022 gar nicht mehr sehen. Aber natürlich wäre es für ihn gut und wichtig und auch für Honda, wenn er jetzt 2022 nochmal Rennen fahren kann oder Rennwochenenden bestreiten kann, schauen kann, wie geht es mir, wieder ein bisschen reinkommen in diesen Fluss, vielleicht auch nochmal wirklich wichtiges Feedback geben für die Winterpause eben, woran sollen die Ingenieure arbeiten und so. Das wäre natürlich ganz wichtig. Also ich, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, so im Saisonfinale, dass es da vielleicht noch was wird. Ich könnte es mir aber genauso gut vorstellen, dass wir ihn gar nicht mehr sehen in dieser Saison. Also, das weiß aktuell niemand. Ich glaube wirklich niemand, das wissen weder die Ärzte aktuell noch Marc Márquez selbst. Das muss man jetzt beobachten über die nächsten Wochen, Monaten, wie verläuft die Heilung. Dann kann man irgendwann mal genauere Prognosen abgeben. Der Rest ist im Moment reine Spekulation.
Ich finde, er muss, also er kann es sich nicht erlauben, da nur so, ja, wie soll ich sagen, bei 80% ja, Fitness zu sein, weil ich weiß nicht, er darf sich nicht nochmal sowas erlauben, weil dann, also er ist auch jetzt nicht mehr der Jüngste und es wäre mal langsam an der Zeit, dass er wieder gesund wird, eigentlich, weil die letzten Monate, generell das letzte Jahr, ich glaube, von Gesundheit war bei ihm nicht viel zu sprechen, leider. Also
Nee,
wünschen wir
definitiv
ihm,
nicht. Also, man hat es mir auch angemerkt in den Interviews, Marc Márquez war früher sicher bereit, seinen Körper für Erfolge zu opfern, in gewisser Weise. Das war ihm egal. Das war es ihm wert, weil er einfach ein Siegertyp ist. Aber wenn man ihm so zugehört hat, gerade so seine letzten Medienrunden in Mugello vor der letzten Operation jetzt eben, wo er da wirklich drüber gesprochen hat, wo er gesagt hat, wir reden hier jetzt immer so, ja, das stört dich beim Fahren, wie ist denn das so, bla 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 bla. Der hat gesagt, es geht hier um größere Sachen als um Rennfahren. Es geht einfach darum, ich möchte ein normales Leben haben. Ich möchte einfach mal zu Hause normal Sport machen können, ohne dass ich mir nachher drei Schmerzmittel reinballern muss und dann wieder ein paar Tage komplett außer Gefecht bin. Also das ist ja irgendwann mal keine Lebensqualität mehr. Und ich glaube, da hat schon in gewisser Weise ein Umdenken bei Marc Márquez stattgefunden, dass er jetzt auch sagt, okay, ich brauche jetzt diese Regenerationszeit und bevor die nicht abgeschlossen ist, setze ich mich nicht auf das Motorrad. Und wenn es halt nicht mehr klappt, dann klappt es nicht mehr und dann muss ich halt einen Schlussstrich ziehen. Also ich glaube, das sind jetzt die zwei Optionen, die wir da im Wesentlichen haben. Entweder Marc Márquez kommt zurück und ist wieder annähernd der Alte, kann wieder um Rennsieger kämpfen, kann auch wieder um WM-Titel kämpfen. Oder es ist so wie in diesem Jahr, dass er halt irgendwo um vielleicht sechste, siebte Plätze rumfährt. Und dann wird er sich aber sagen, okay, hat für mich keinen Sinn mehr, ich bin hier, um zu gewinnen. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut, aber das war's.
Ja, wenn Marc zurückkommt, dann natürlich, um zu gewinnen und um den Titel zu fahren, weil was anderes kann man von ihm auch eigentlich nicht erwarten und er von sich selbst wahrscheinlich auch nicht.
Genau.
So, dann, wen haben wir noch? Dann haben wir noch vielleicht ganz kurz, aber wirklich ganz kurz auf das, ja, auf LCR Honda zu sprechen, zu kommen und zwar Alex Márquez zu Gresini. Ich weiß nicht, ich glaube, jetzt weiß nicht, wie du das findest, aber hättest wahrscheinlich doch lieber Oliveira da gesehen, kann das sein?
Ist eine gute Frage. Alex Márquez ist so ein Fahrer, bei dem ich mir immer sehr schwer tue. Ich meine, der Mann ist grundsätzlich, er ist zweifacher Weltmeister, er ist Moto3-Weltmeister, er ist Moto2-Weltmeister. Das spricht schon mal für sich. Er hat in seiner ersten MotoGP-Saison bei Repsol Honda damals, ist er unglaublich gute Rennen gefahren teilweise, ist aufs Podium gefahren.
Auch bei Gordon Le
Großartig.
Mans,
Genau.
ja.
Aber seither bei ECR war das halt über weite Phasen wirklich gar nichts. Also ich tue mir wahnsinnig schwer einzuschätzen, wie gut oder wie schlecht ist Alex Márquez. Jetzt muss man natürlich auch sagen, er sitzt auf der Honda, das dürfen wir nicht vergessen. Und die Honda macht es halt aktuell den Fahrern wirklich schwierig, konstant gute Ergebnisse zu zeigen. Wenn wir da schauen, ein Paul Espargaró, der liegt jetzt auch nur ein paar Punkte in der WM vor Alex Márquez und der hat 2020 mit der KTM noch um den WM-Titel gekämpft. Also da sieht man schon, wie schwierig dieses Motorrad eben auch zu beherrschen ist. Von dem her, ich glaube schon, dass das für Alex Márquez ein guter Schritt sein kann, auch weil er in gewisser Weise so etwas aus dem Schatten von Marc Márquez treten kann, weil so war es ja auch immer so, ja, der ist ja natürlich nur bei Honda, weil der Bruder Marc dort ist, bla bla bla. Und so ist er jetzt wirklich, ich meine, er ist jetzt auch alt genug mittlerweile, dass er sagen kann, so, und ich bin Alex Márquez und ich bin nicht Marc Márquez und ich bin ein ernstzunehmender MotoGP-Fahrer und das beweise ich jetzt, indem ich mich bei Ducati unter Beweis stelle quasi. Ja, ursprünglich hätte mir die Option Oliveira gut gefallen, aber umso mehr ich drüber nachdenke, umso mehr kann ich eigentlich dieser Option Alex Márquez durchaus auch etwas abgewinnen.
Man muss sagen, Alex Márquez ist einer der wenigen Fahrer, der Moto 3 und Moto 2 Weltmeister geworden ist.
Ja,
Also
definitiv. Also.
da Da gibt es nicht viel mehr. Also, ich glaube kaum. Also, ja, auf jeden Fall Alex Marquez zu Cresini. Findet mein Kollege Julian, ne, ist ja großer Alex Marquez-Fan. Ja, sehr gut natürlich jetzt. Auf der Ducati ist er wenigstens auf der Geraden, kann er schon mal nichts falsch machen, wie er immer so schön sagt. Ja, also ich bin auch sehr gespannt, wie es wird. Fabio Di Gianantonio auch als Teamkollegen, der auch jetzt gut reingefunden hat in die MotoGP. Wird halt nur von einem Rookie vielleicht ein bisschen in den Schatten gestellt, aber zu dem kommen wir gleich noch. Also Fabio Di Gianantonio und Alex Marquez ist ein interessantes Line-up.
Durchaus, also DJ Antonio, muss ich gestehen, war ich von vornherein ein bisschen skeptisch, weil mich der in der Moto 2 jetzt nie so wirklich begeistert hat. Und bin dann auch in den ersten Rennen ja, doch bestätigt worden, eigentlich. Aber so seit Mugello weg, würde ich sagen, vor allem hat er sich richtig gut gemacht. Ist jetzt ein paar wirklich starke Rennen gefahren. Scheint einfach einer dieser Fahrer sein, der etwas länger braucht, um zu lernen in der neuen Gasse. Aber gegen Ende der ersten Saison ist ihm das wirklich gut gelungen und ich bin mittlerweile echt positiv überrascht von Fabio Di Gianantonio. Also gefällt mir jetzt gut in den letzten Rennen. Ne?
Muss man sagen, definitiv. Also er hat wirklich einen sehr guten Schritt gemacht. Gut, Nakagami hast du schon angesprochen, wird wahrscheinlich als der Honda verlassen, wie du gesagt hast. Nachfolger, halt, ja, okay, Alex Rins kommt, aber für Nakagami Ogura oder wie
Ich denke,
sieht's
dass es
da?
auf Ayogura rauslaufen wird. Also die Dorna möchte immer gerne einen Japaner in der MotoGP haben, weil es eben auch ein wichtiger Markt ist. Honda möchte selbst immer gerne einen Japaner in der MotoGP haben und mit Idemitsu als Hauptsponsor auf diesem Motorrad eben, die wollen auch gerne einen Japaner haben. Also Ayogura schlägt sich auch wirklich super in der Moto2 WM, kämpft da ganz vorne mit, absolut im Titelkampf drinnen. Von dem her ist es eigentlich für mich eine logische Besetzung, weil Nakagami hatte in den letzten Jahren genug Chancen, hat sie leider nicht genutzt. Da muss man irgendwann auch sagen, ja, hat leider nicht gereicht.
Ja, aber er hat sich bemüht in den letzten Rennen. Es waren die letzten
Er war
drei
stets bemüht.
Rennen. Ja, das könnte am Zeugnis auch manchmal draufstehen. Das kann ich so als Abgangsversicherung. Er war stets bemüht. Ja,
Genau.
gut. Ja, okay, Nakagami. Also jetzt natürlich Ogura. Jetzt finde ich okay. Ogura ist ein interessanter Mann für die Zukunft. Ein bisschen schade für Nakagami, weil er hätte es schon reißen können, wenn ich da immer noch denke an Aragon, da
Ja.
wo Pole geholt hat und dann da im ersten Sektor direkt Sturz. Na, mal
Also,
sehen.
da
Mal
kann
gucken,
ich
wie
Ihnen sagen, ihr
Cresini.
habt es dann einfach nervig meistens, glaube ich, nicht auf die Reihe
Ja.
gebracht. Also, der kann schon wirklich gut Motorrad fahren. Super sympathischer Kerl auch, aber so ein bisschen der nötige Killerinstinkt, glaube ich, hat dann da manchmal einfach gefehlt in den entscheidenden Situationen.
Ja. So, dann haben wir eigentlich nur noch die Rookies und Dovizioso und Morbidelli. Ja, die packen mal zusammen. Die sind in der WM eh nicht weit auseinander. Wobei, ich denke mal, ein Rookie, ich denke, da sind wir uns beide einig, dass Marco Bezzecchi ja Weltklasse fährt bis jetzt. Also mit dem Podium, mit dem zweiten Platz in Assen und generell auch davor mit der Pace. Also meine Güte, der überrascht mich schon sehr.
Absolut, ja. Also der hat, glaube ich, mehr Punkte geholt als seine ganzen anderen Rookie-Kollegen zusammen da und das deutlich.
Ja.
Also das ist wirklich eine großartige Vorstellung, die er da abliefert. Mittlerweile besser unterwegs als Teamkollege Luca Marini auf dem
Ja, treib.
aktuellen Motorrad. Also absolut eine positive Überraschung, Marco Bezzecchi. Auch so mit den Rennen, jetzt wie wir es zuletzt in Assen gesehen haben, wahnsinnig schwieriges Rennen mit komplizierten Bedingungen, mit einsetzendem Regen und sowas. Also eigentlich so Rennen, wo man sagt, da können die Routiniers quasi nochmal den entscheidenden Unterschied machen, ist ein brillantes Rennen gefahren. Also wirklich Hut ab. Also von dem erwarte ich mir in den nächsten Jahren, wenn er so diese Leistungskurve beibehalten kann, quasi diese Lernkurve beibehalten kann, dann erwarte ich mir von dem noch sehr viel, ganz großartige erste Saisonhälfte.
Na, da wird der Valentino Rossi bestimmt sehr zufrieden sein.
Mit Sicherheit.
P8 ist es für Sie in der Team-WM. Jo, schlägt unter anderem bis jetzt mal noch Honda und R&F und SR und Tech 3. Okay, ist vielleicht jetzt nicht so schwer, aber mit 107 Punkten, denke ich, finde ich okay. Auch Luca Marini macht einen ordentlichen Job. Also ja, Luca Marini, also kam, das Einzige, was halt immer noch, ja, jetzt sind da Marco Bezzecchi ist und immer noch hier und da ein bisschen was fehlt. Im letzten Rennen hat er es gut gemacht, aber auch am Anfang der Saison lief es nicht so gut. Da 13 da, 12 da, nur 11 da und so. Das sind nicht die Ergebnisse, die man von ihm erwartet, aber ich denke, jetzt für die zweite Saisonhälfte kann da noch was nach vorne gehen.
Ja, also Aston war jetzt ein Nuller, aber vorher hatte er wirklich eine Serie
Ja, so.
von einigen sehr guten Rennwochenenden. Also ich glaube, daran muss er anknüpfen. Bis dahin war es mir ehrlich gesagt zu wenig von ihm. Da hätte ich mir schon
Ja.
mehr erwartet. Die drei Rennen waren richtig gut. Liegt jetzt an ihm,
Ja.
wenn er diesen Kurs, den er da so von Mugello bis Sachsenring eingeschlagen hat, wenn er den beibehalten kann, super, weil er war eigentlich so Stammgast in den Top 5, Top 6, kann man sagen. Das ist absolut in Ordnung für die zweite MotoGP-Saison. Sonst war es mir zu wenig. Also wird jetzt entscheidend sein, die zweite Saisonhälfte, wo die Reise auch für ihn hingeht. Ich meine, er hat seinen Platz im nächsten Jahr im Team natürlich, das ist klar. Aber die langfristige Perspektive, da wird man dann eben sehen, ob Luca Marini auch wirklich mal ein ernstnehmender Contender quasi ist er für die vorderen Ränge.
Na gut. Der Rossi, der wird ihm bestimmt auch mal hier und da was erzählen, wenn es mal nicht läuft. Da muss schon ein bisschen Würze vielleicht mal aus dem, ja, wie soll ich sagen, hinter den Kulissen wird vielleicht auch das ein oder andere besprochen. Dann haben wir noch Darren Binder auf Platz 21, Punkt Gleichstand mit Andrea Dovizioso, bei dem es jetzt, ja, es ist zwar noch nicht offiziell, aber ich denke, ganz sicher aufhört. Also was anderes kommt eigentlich nicht in Frage.
Ja, fast eine traurige Geschichte, muss man sagen. Eigentlich Andrea
Ja.
Dovizioso, ein absolut großartiger MotoGP-Pilot, der uns viele, viele richtig geile Duelle beschert hat mit Marc Marquez da in diesen Jahren, so um 2017 rum. Also diese MotoGP-Rückkehr von Andrea Dovizioso, ich weiß nicht genau,
Ja.
welche Hoffnungen er da reingesetzt hat. Also er hatte mal so gemeint, ja, er wollte eigentlich damals 2012 musste er weggehen von Yamaha hin zu Ducati. Das war eigentlich sein Traum, damals für Yamaha weiterzufahren auf einem Factory Bike halt. Diese Chance hat er jetzt dann im Vorjahr durch den Abgang von Vinales nochmal bekommen, eben wirklich auf einem aktuellen Motorrad da zu sitzen, auf einer aktuellen Yamaha. Und die wollte er sich quasi nicht entgehen lassen. Hat er ja davon gesprochen, ja, wenn er schon einen Vertrag unterschreibt für dieses Team, für dieses Paket, dann muss der Titel, der WM-Titel das Ziel sein. Davon ist jetzt natürlich meilenweit entfernt. Also Punkte, Resultate sind da schon das höchste der Gefühle. Von dem her, ja, also das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die letzte MotoGP-Saison für Andrea Dovizioso sein. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob er überhaupt die fertig fährt oder aber sagt, komm, lass uns gut sein. Ich habe heute ein Interview gelesen vom holländischen Kollegen Frank Wenk, wo er mit ihm gesprochen hat in Assen zuletzt. Und da ging es ihm auch um dieses Thema. Und dann hat Dovizioso gemeint, ja, schauen wir mal, ob ich überhaupt die Saison noch fertig mache. Also man merkt, man hat einfach keinen Bock mehr drauf. Ist ja auch klar, als dreifacher Vize-Weltmeister. Jetzt liegt er auf WM-Rang 22. Das macht keinen Spaß, das ist logisch. Von dem her, ja, hätte sich sparen können, die Rückkehr, aber gut. In Erinnerung bleiben werden immer seine wirklich großartigen Rennen, die er gezeigt hat. Tolle WM-Duelle. Das war jetzt da ein Comeback, das nicht mehr sein hätte müssen, glaube ich.
Ja, schade, ja, wie du sagst, die Battles mit Marquez in Spielberg, in ach Gott, wie vielen Rennen, ich weiß gar nicht mehr. Also wirklich Weltklasse und wie du sagst, da wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Darren Binder, Remy Gardner und Raul Fernandez. Kann man eigentlich so auf einem Nenner sitzen, finde ich. Zwar jetzt nicht punktetechnisch, aber so von leistungsmäßig, ja, tun sich halt alle drei noch etwas schwer.
Ja, also ich muss sagen, Darren Binder möchte ich
Der ist
zuerst
schon,
noch.
ja, der, ja, muss man sagen, ist schon besser. Also.
Ja, das auch. Und muss ich jetzt mal positiv erwähnen, gab ja viele Bedenken, als es geheißen hat, Darren Binder kommt in die MotoGP, weil er in der Moto3 ja wirklich als Raubein verschrien war. Davon habe ich bis jetzt nicht viel gemerkt. Also dazu erstmal
Ja,
Hut
es
ab,
ist okay,
dass er
ja.
wirklich gut in der Kontrolle hat. Und ist jetzt für mich von den dreien auch so der man am ehesten so ein Glanzlicht setzen kann, immer mal wieder. Wie gesagt, die Yamaha macht es ja auch schwer. Abgesehen von Quartararo kommt ja auch keiner wirklich auf Touren. Remy Gardner macht ungefähr so das, was ich von ihm erwartet habe. Der ist auch eher ein langsamer Lerner, wenn er in neue Klassen kommt. Der hat wahnsinnig viel technisches Verständnis. Ist auch so ein kleiner Ingenieur quasi, kann man
Ja,
sagen.
stimmt,
Das
ja.
ist manchmal gut, manchmal auch schlecht, wenn man sich oft ein bisschen zu viel reindenkt in gewisse Sachen, aber er ist mehr so der analytische Typ, von dem her ist das ungefähr das, was ich mir da von ihm erwartet habe. Raúl Fernández, muss ich sagen, enttäuschend für
Enttäuschend,
mich,
ja.
weil der eben in den kleineren Klassen eigentlich einer war, der super schnell auf Touren gekommen ist. Aber der hat, glaube ich, einfach dieses Thema MotoGP völlig unterschätzt. Der hat sich gedacht, da marschiert er jetzt so durch, wie er es in den kleinen Klassen auch gemacht hat. Aber MotoGP ist halt einfach nochmal um so viel komplexer, so viel mehr Arbeit, so viel mehr Dinge, auf die man schauen muss. Das hat er, glaube ich, einfach unterschätzt. Hat sich dann auch von Beginn an selbst in eine ungute Situation gebracht mit diesem, ja, mit dieser Motzerei gegenüber KTM und gegenüber Gardner und allen, die er da gleich mal angefeindet hat. Also das ist das Letzte, was man als MotoGP-Rookie braucht. Da hat es richtig schwer gemacht. Jetzt die letzten Rennen wird es ein bisschen besser, aber bis jetzt war das trotzdem ziemlich wenig von einem Mann seiner Klasse, die er zumindest in den kleineren Kategorien gezeigt hat.
Ja, also Rolf Fernandes, den habe ich weiß nicht mehr, ob ich ihn als Top-Rookie gesetzt habe, also entweder Bezeki oder ihn, habe ich auf jeden Fall so als Rookie of the Year weit vorne. Darren Binder, weiß ich noch, den hatte ich ganz unten. Und Gardner, glaube ich, so vorletzter und Gian Antonio irgendwo in der Mitte. Ja, Fernandes enttäuschend. Leider hat er auch die Handverletzung dort in Portimao sich zugezogen. Hat auch nicht ganz geholfen. Remy Gardner kommt besser in Schwung, muss man sagen. Zwar jetzt wieder Nuller gehabt in Assen, aber davor P11 und P15 ist okay. Also, wenn man so sieht, es muss schon eine Steigerung kommen, weil ja. Ansonsten schwierig.
Definitiv, ja. Also Gardner wird ja aller Voraussicht nach bei Deck 3 bleiben. Der bekommt quasi 2023 eine weitere Chance. Raúl Fernández, für den gibt es wahrscheinlich eher keinen Platz mehr. Der könnte dann wohl Teamkollege von Miguel Oliveira bei RNF Aprilia werden. Vielleicht tut es ihm auch gut, einen Neustart quasi in einem neuen Umfeld zu wagen, wo er die Atmosphäre nicht von vornherein komplett vergiftet.
Ja.
Vielleicht hat er da auch ein bisschen aus seinen
Ja.
Fehlern aus der Vergangenheit gelernt und ist
Vergiftet,
vielleicht
ja, gut.
für den
Ja.
jungen Mann ganz gut, dass er da
Ja.
nochmal neu anfangen kann.
Ja. Gut. Dann denke ich, haben wir soweit fast alle Fahrer abgehandelt. Einen haben wir noch ausgelassen und Francesco Bagnaia. Ja, Markus, da kannst du ja mal erzählen, was da so ja passiert ist in den letzten Stunden.
Ja, dramatische Entwicklungen, muss man sagen. Also gestern Abend sind die ersten Medienberichte aus Spanien aufgetaucht, Lokalzeitungen auf Ibiza. Francesco Bagnaia hat wohl in betrunkenem Zustand, ist von der Party, von der Disco nach Hause gefahren, hat da sein Auto in den Straßengraben gelenkt. Es war kein anderes Fahrzeug oder keine anderen Personen involviert, aber Polizei war sofort da. Alkoholtest gemacht. Francesco Bagnaia war deutlich über der erlaubten Alkoholgrenze. Bagnaia hat den Vorfall auch auf seinen Social Media Kanälen sofort bestätigt, hat seinen Fehler eingestanden quasi. Gesagt, dass es natürlich nicht in Ordnung ist, sich betrunken hinter das Steuer zu setzen. Bin jetzt gespannt, was das für ihn noch für Folgen haben wird. Also,
Ja,
dass er da ganz ungeschoren davon kommt, kann ich mir jetzt mal nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also, ich glaube jetzt nicht, dass es da wirklich zu einer Kündigung durch Ducati kommen wird. Das haben wir in der Vergangenheit
okay.
zum Beispiel bei Hector Barbera schon gesehen. Der hat wegen so einem Delikt Seinen Moto2-Platz verloren damals, war da bei ihm auch schon das zweite Mal, muss man auch sagen, also wiederholter Fehler quasi. Also ich glaube, in der dramatische Regionen wird es nicht gehen, auch einfach, weil Ducati weiß, was sie an Francesco Bagnaia haben. Aber natürlich ist es, Bagnaia ist wahrscheinlich aktuell der wichtigste Markenbotschafter für Ducati und der fährt da betrunken mit seinem Auto in den Straßengraben, das macht halt wirklich kein gutes Bild. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie ihn da irgendwie zu so Verkehrssicherheitsseminar oder so das als Botschafter auftritt oder sowas, derartige Aufgaben sieht man da immer öfter, wenn Rennfahrer oder auch andere Athleten da irgendwie in solche Dinge verwickelt sind. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass ihnen da noch irgend sowas in die Richtung blüht. Definitiv keine gute Vorbildwirkung, die Francesco Bagnaia da eingenommen hat.
Ja, wie sieht's aus? Also ich habe, glaube ich, gelesen, dass die MotoGP selbst dort nichts macht. Ich glaube, er bekommt nur in Spanien die wie heißt es?
Fahrerlaubnis könnte ihm entzogen werden, quasi in Spanien.
Ja, genau. Ja, ja.
Auf die MotoGP hat es in dem Sinn keinen Einfluss, weil du ja, um MotoGP zu fahren, nicht mal einen Motorradführerschein brauchst. Also sind einige Fahrer im Grid, die gar keinen Motorradführerschein haben. Von dem her hat das hier keine Relevanz. Ne? Natürlich könnte die MotoGP sagen, quasi aus disziplinären Gründen und weil er quasi dem Image der MotoGP schadet, sperren wir ihn für ein paar Rennen. Das wäre schon möglich, theoretisch. Glaube ich aber nicht, dass die MotoGP das machen wird.
Vielleicht eine Geldstrafe von Ducati selbst, so? Vielleicht was Kleines?
Ich finde durchaus möglich. Oder wie gesagt, dass sie ihn da für irgendwelche Tätigkeiten einspannen werden. Also, dass Ducati das einfach nur so hinnimmt, glaube ich nicht. Also, da wird er schon noch mit dem einen oder anderen, mit den einen oder anderen Folgen dieser Fahrt rechnen müssen. Also, Tipp für alle da draußen, lieber mal die 30 Euro fürs Taxi in die Hand nehmen, als den Straßengraben zu lenken.
Ja, also hoffentlich hat er damit jetzt nicht seine WM verbaut. Ich will ja nichts sagen. Also möglich ist es. Also wenn er ein, zwei Rennen gesperrt wird, wie du sagst, es möglich ist.
Ja, ich meine, wollen wir den Teufel mal nicht an die Wand malen? Fakt ist natürlich auch, so eine Sommerpause ist mal ganz wichtig in so einer langen Saison, um ein bisschen runterzukommen, um zu entspannen, um die Akkus wieder aufzuladen, den Kopf ein bisschen frei zu bekommen und dann entspannt in die zweite Saison zu gehen. Und mit dem Vorfall ist jetzt seine Sommerpause sicher mal alles andere als entspannt. Das ist auch klar. Und das ist halt was sich dann auf die zweite Saisonhälfte negativ auswirken könnte, sozusagen. Ja. Also, ideal ist es in jedem Fall nicht.
Ich glaube, in Spanien war es so, dass wie viele Promille waren da erlaubt?
0,25 ist erlaubt.
0,25. Und wie viel hatte er nochmal?
Ja, also die Reporte sind ein bisschen unterschiedlich. Es ist immer von 0,87 die Rede, ist aber immer die Frage, ob das halt Milligramm pro Liter sind oder Promille. Wenn es 0,87 Promille wären, wären es schon genug. Und wenn es Milligramm pro Liter sind, dann wären wir irgendwo bei 1,7. Also dann wäre es eh ein ordentlicher Absturz gewesen. Also wie auch immer, er war auf jeden Fall deutlich über dem erlaubten Limit. Von dem her braucht man da nicht diskutieren drüber.
Na gut, jetzt auch die Ungewissheit so ein bisschen bei ihm. Das geht halt dann auch alles immer direkt steil, Medien, alles direkt, boom, wie eine Explosion. Also, der mal gucken. Ich hoffe, Bagnaia hat sich damit jetzt nicht ins eigene Bein geschossen. Ich glaube nicht, aber vielleicht wird so was Kleines im Hintergrund passieren, wie gesagt, so eine Geldstrafe oder irgendwie sowas. Ja. Aber hoffentlich, und ich hoffe es auch für ihn, nichts Größeres, denn WM-Hoffnungen hat er vielleicht immer noch, auch wenn er jetzt schon wieder ungefähr so weit hinten ist wie letzte Saison. Aber das kann man ja, wie man gesehen hat, aufholen.
So ist es also. Francesco Bagnaia ist diese Saison halt ein bisschen der Mann der Extreme. Nicht nur was das Partyleben angeht, sondern auch auf der Rennstrecke. Die letzten 6 Rennen 3-mal gewonnen, 3-0er geschrieben. Also was den Speed angeht, ist, glaube ich, er der, der es am ehesten mit Quartararo aufnehmen kann. Aber man muss einfach regelmäßig rüberbringen. Und abschließender Satz vielleicht noch zu dem ganzen Alkoholthema. Meine persönliche Meinung, klarer Fehler. Wer betrunken ist, hat nichts hinterm Steuer verloren. Aber ich glaube, man sollte auch Menschen auch wenn sie eben MotoGP-Superstars sind,
ja,
zugestehen, dass sie Fehler machen. Er hat sich entschuldigt und ja, von dem her glaube ich, also da jetzt auf den öffentlichen Pranger stellen, das muss auch nicht sein, glaube ich.
Nee. Ich wollte es nur mal kurz ansprechen, weil es...
Ja, angesprochen gehört es auf jeden Fall, das gehört thematisiert, aber ja. Ich glaube, viele Leute, die da jetzt die härtesten Strafen überhaupt für Francesco Bagnaia erfordern, sollten vielleicht über ihr eigenes Leben nachdenken, ob sie da vielleicht auch immer alles hundertprozentig richtig gemacht
haben. Ja. So, dann, wie ganz am Anfang schon angesprochen, ne? Ja, wer ist denn dein WM-Favorit?
Wer ist mein WM-Favorit? Ja, also ich muss jetzt einfach mal, weil ich es zu Saisonbeginn so getippt habe und zu Saisonbeginn so gesagt habe, jetzt sage ich einfach nach wie vor, Francesco Bagnaia startet in der zweiten Saisonhälfte voll durch und rockt das Ding nochmal dermaßen, dass er diese 66 Punkte auf Fabio Quartararo aufholt und MotoGP-Weltmeister 22 wird.
Und dann noch betrunken einen Autounfall macht.
Ja, das hoffentlich nicht.
Das wäre aber so für die Saison. Na gut, wenn ich jetzt so bei meinem WM-Tipp bleibe von Anfang der Saison mit Joan Mir, könnte ein bisschen schwierig werden.
Du darfst nochmal.
Ja, da darf ich nochmal. Ich glaube, es macht wirklich Aleix Spargaró.
Okay.
Weil ich habe so ein bisschen im Gefühl, ich weiß auch nicht warum, aber er wirkt mir so sicher und so, ja, er ist einfach gut, er ist einfach ein sauguter Fahrer, ich weiß auch nicht, er war schon immer ein sauguter Fahrer und wird es auch immer bleiben und das Aprilia-Paket ist so gut und auch dann noch die Sache mit dem Motor, wie du da vorher angesprochen hast, ist auch noch ein Vorteil, ganz Strecken, die ihm relativ gut liegen, also sehr gut liegen. Ich sage jetzt einfach mal Aleix, weil, wenn man ehrlich ist, entweder wird es Quartararo, Aleix oder noch Bagnaia. Ich glaube, die anderen, man müsste zwar jetzt noch Zarco sagen, weil wenn man auf die WM schaut, aber nehmen wir jetzt mal außen vor. Ich bleibe mal bei Aleix, aber ich weiß auch nicht. Mal gucken.
Abgerechnet
auf jeden Fall, im November. Ja, lustiger Fakt, ich glaube, Fabio Quartararo hat 172 Punkte, so viele hat Joan Mir 2020.
Ja, glaub, da war das war auch deutlich kürzer, natürlich, muss man sagen.
Ja, ist klar, ja, natürlich. Ja. Gut, dann war es auch eigentlich jetzt heute. Jo, 1:13, ja, wunderbar. Geht ja noch. Ist ja nur gerade so unser letzter Podcast, den wir jemals aufgenommen haben, aber okay.
Freut mich.
Aber mit dir geht das ja immer sehr gut und deswegen möchte ich mich wieder bedanken bei dir. Und ja, wie cool, dass du wieder Zeit gefunden hast. Wir nehmen dich immer gerne wieder so ein bisschen wir ziehen dich immer wieder gerne herbei, weil ich weiß nicht, hast du auch so viele Informationen, so gibt es viele Interviews. Ich finde das immer interessant, muss ich sagen.
Ja, ich sage danke für die Einladung. Ist mir immer wieder eine Freude, auch wenn es heute ein bisschen ausgeufert ist anscheinend.
Kein Problem. Alles gut, wirklich.
Nächstes Mal halte ich mich kürzer.
Ja, alles gut. Kann man ja mal machen bei so einem Halbzeitfazit.
So ist es.
Alles gut. Gut. Dann, war's das. Und ich verabschiede mich von euch und von dir. Und auf eine spannende zweite Saisonhälfte.
Jawohl, so ist es. Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ja, ciao.